ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Abend.
Und darum geht's bei uns in den nächsten Minuten. In Belgien, ganz nah an der deutschen Grenze, brennt es im Naturschutzgebiet Hoher Venn. Wir berichten über die äußerst schwierige Lage dort und wir blicken auch auf die deutsche Seite nach Monschau und Hürtgenwald und auf den Brand bei Aschaffenburg. Die Bundesministerinnen und Minister der SPD haben einen Aktionsplan zum Hitzeschutz vorgelegt. Was da drin steht, hören Sie gleich. Und wir berichten, wie sich die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots dieses Wochenende ausgewirkt hat. Das Wetter teils noch sonnig, später teils heftige Gewitter mit Unwettergefahr. Die Tiefstwerte in der kommenden Nacht bis 14 Grad. Am Mikrofon ist Sabine Strasser. Einen schönen guten Abend. Belgien erlebt gerade einen der schlimmsten Waldbrände seiner Geschichte. Die Feuerfront im belgischen Naturschutzgebiet Hoher Venn liegt kaum 2 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Der Brand hat bereits 27 Quadratkilometer Wald verwüstet. Mehrere hundert Einwohner in den Gemeinden Weimes und Büttgenbach in der Nähe von Lüttich mussten schon in Sicherheit gebracht werden. Touristen sind aufgerufen, die Gegend zu verlassen. Jochen Hilgers über die Lage.
Es sieht für den Beobachter fast nach einem aussichtslosen Kampf gegen das Feuer im Hohen Venn aus. Im Minutentakt rasen Lkw, Traktoren und Wasserwerfer der Polizei in das betroffene Gebiet. Innerhalb von 20 Minuten sind die Tanks schon leer, Nachschub erforderlich. Leo Stein koordiniert 7 Tanklastwagen. Eine Stunde dauert es, eine Wasserladung in Eupen aufzunehmen und hier hinzukommen, sagt er. In 20 Minuten ist der Tank leer. Das Grundproblem ist der Brandort. Weite Teile des Hochmoors sind nicht zugänglich. Nur von den wenigen befestigten Wegen aus kann gelöscht werden.
Hier gibt es viele schöne Waldwege, wo man spazieren kann. Und jeder kennt die Bilder mit den Stegen. Und das heißt, man soll auf die Stegen bleiben und nicht von den Stegen abseits gehen. Weil wir haben hier Sumpf- und Moorgebiet. Und das unterschätzen sehr viele, auch die helfen wollen. Also du kannst hier nur auf festen Wegen fahren. Und natürlich nicht abseits von den Wegen, einfach so im Wald rein. Hier ist sonst, es heißt Hohes Venn und wir haben sehr viel Torf im Boden und der brennt auch noch lange.
Mittlerweile sind Löschflugzeuge aus Schweden eingetroffen. Bisher hatte man auf 2 Hubschrauber aus den Niederlanden gesetzt. Deren Kommandant Richard Krey, ein erfahrener Pilot, antwortet auf die Frage, ob er so einen Brand schon einmal gesehen habe.
Die Größe wie hier nie. Nein, 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 nein. Die Intensität haben wir schon gesehen, auch in Holland und Spanien. Haben die Größe hier, habe ich noch nie gesehen.
So frisst sich das Feuer tief in den Moorboden. Überall steigen beißende Rauchwolken auf. Es ist das verheerendste Feuer in der belgischen Nachkriegsgeschichte. Der Polizeichef der Region, Harald Meyer, schildert, dass bei der Bevölkerung Ausnahmezustand herrscht.
Für die Bevölkerung ist das natürlich mit viel Angst verbunden. Angst, was passiert? Wie geht's weiter? Kommt das Feuer bis zu uns? Was müssen wir machen? Auch die Leute, die evakuiert wurden, auch diese Leute, die müssen mit Panik kämpfen, mit Sorgen, mit Ängsten. Und nicht nur die Leute, die evakuiert werden, sondern auch deren Angehörigen. Ja, die werden angerufen von Eltern, Kinder, Vater, Mutter, ich weiß nicht, was alles gibt. Und das ist nicht so einfach. Gestern ist unter anderem eine Hochzeitsgesellschaft aufgelöst worden. Klar, man wird in 20 Jahren darüber lächeln, aber gestern war es gar nicht so lustig.
Wenn man hier mittendrin ist, wie die hunderten Feuerwehrleute, Polizisten und Freiwilligen, wünscht man sich nichts sehnlicher als einen tagelangen Landregen. Trotz der schwierigen Lage denkt hier niemand ans Aufhören. Viele sind fast rund um die Uhr im Einsatz.
In der deutschen Grenzstadt Monschau, einem idyllischen Fachwerkstädtchen mit vielen Touristen, ist das Feuer aus dem belgischen Hohen Venn zwar schon sehr nahe, aber eine Evakuierung ist derzeit von den Behörden nicht vorgesehen. Die Stadtverwaltung rät Anwohnern und Besuchern, die grenznahen Bereiche wegen der Rauchentwicklung zu meiden. WDR-Reporter Pierre Diekmans mit aktuellen Einschätzungen zur Lage in Monschau.
Ja, aktuell bleibt es weiter bei der dringenden Bitte, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Ich hatte gerade eben die Möglichkeit, mit dem Brandmeister zu sprechen. Er geht aktuell davon aus, dass diese Bitte, die Häuser zu verlassen oder sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten, dass die entweder bestehen bleibt oder sogar zurückgenommen und entschärft wird. Die aktuelle Entwicklung, wie gesagt, die lässt etwas Optimismus zu. Man ist aber weiterhin bereit, hier jederzeit auszurücken. Man behält die Lage im Blick, ist in Absprache mit den belgischen Kollegen.
In der Gemeinde Hürtgenwald im Kreis Düren in der Eifel, da sieht es zur Stunde so aus, als sei der Kampf der Feuerwehrleute gegen den größten Waldbrand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens erfolgreich gewesen. Dort hatten die Waldbrände auf einer Fläche so groß wie auf 420 Fußballfeldern gewütet. Aber jetzt können die Anwohner erstmal aufatmen, wie Jutta Hammann berichtet.
Erleichterung in Hürtgenwald in der Eifel. Denn jetzt ist es amtlich. Der Waldbrand ist unter Kontrolle, sagen die Behörden. Das bedeutet, sämtliche Zusatzkräfte werden abgezogen. Von einem großen Flächenbrand ist nicht mehr die Rede. Nur noch von Nachlöscharbeiten.
Im Moment sind wir viel mehr dabei, die Glutnester am Boden zu bekämpfen und es so abzulöschen, dass der Brand sich nicht weiter ausbreiten kann.
So wie Einsatzleiter Patrick Harzheim können vor allem die Bewohner der Hürtgenwalder Ortschaft Gai aufatmen. Gestern Abend durften sie endlich wieder in ihre Wohnungen. Der Schock saß tief am frühen Freitagmorgen, als die Ortschaft wegen der herannahenden Flammen schnell evakuiert werden musste. 2000 Menschen wurden fast im Schlaf überrascht, konnten nur das Nötigste mitnehmen. Gestern Abend dann Entwarnung. Alle können in ihr Zuhause zurück. Der Ortsvorsteher von Gai, Paul Bolz, zeigte sich sehr erleichtert und berührt von der Hilfe und dem Zusammenhalt in der Gemeinde.
Das konnte man ganz deutlich sehen, dass wirklich nur eine geringe Anzahl von Leuten die Straße wahrnehmen mussten, weil viele, viele Menschen hier wirklich untergekommen sind. Und das zeigt wirklich eine Verbundenheit, die mich sehr mental schon zucken lässt. Ne?
Zurücklehnen ist aber noch nicht angesagt. Auch wenn es noch mal gut ausging, sollten jetzt alle wachsam bleiben, sagt der Landrat des Kreises Düren, Ralf Nolten.
Ganz wichtig ist, dass man jetzt nicht in die Einstellung verfällt, alles easy going und so weiter, sondern dass wir in der gleichen Konzentration weiterarbeiten, die Brandnachbekämpfung vornehmen, dass wir tatsächlich jetzt da den Fokus und auch die Konzentration nicht verlieren, sondern nach wie vor hochhalten.
Auch in Bayern, in Unterfranken, geht der Einsatz der Feuerwehr weiter. Bei Walderschaff brennt ja seit gestern ein Wald- und Wiesenstück auf einer Fläche von rund 30 Hektar. Mehrere Häuser wurden deshalb vorsorglich evakuiert. Rund 80 Menschen wurden vorübergehend in einer Sporthalle untergebracht. Inzwischen hat sich die Lage stabilisiert, sagt Bürgermeister Markus Grimm.
Die größte Gefahr ist gebannt. Es sind natürlich noch viele Glutnester bei uns im Wald und es flammt immer wieder auf. Und das ist jetzt die große Aufgabe, händisch dann durchzugehen, zu gucken, zu löschen, die Glutnester auseinanderzumachen und zu schauen, dass das nicht wieder aufflammt.
Mittlerweile konnten die Anwohner in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. An dem Einsatz waren insgesamt rund 800 Menschen beteiligt. Dabei seien 5 Feuerwehrleute und eine Passantin verletzt worden, so sagte ein Sprecher. Auch 2 Hubschrauber, die Löschwasser abwarfen, waren im Einsatz. Und Landwirte haben die Löscharbeiten mit Wassertransporten unterstützt. Noch kurz eine Waldbrandmeldung aus Griechenland. Auf der Insel Salamis sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Über die Identität der Toten ist bis jetzt noch nichts bekannt. Fast täglich kommt bei den Waldbränden ein neuer Hotspot dazu. Gleichzeitig leiden in Deutschland viele ältere Menschen oder Menschen mit Gesundheitsproblemen erheblich unter den Hitzewellen. Wenn es aber um mehr Hitzeschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen geht, dann ist immer die Frage, wer das finanziert und wer überhaupt zuständig ist. Meist sind es Länder und Kommunen, denen aber das Geld dafür fehlt. Die Bundesminister der SPD schlagen deshalb jetzt ein Aktionsprogramm vor und eine damit verbundene Grundgesetzänderung. Jan Zimmermann berichtet aus Berlin.
Die SPD macht in der Regierungskoalition Druck. Sie fordert mehr Schutz vor Hitze, Waldbränden, Niedrigwasser und weiteren Folgen des Klimawandels. In einem 4-seitigen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, schlagen die SPD-Bundesministerinnen und Minister ein Sofortprogramm Klimaanpassung und Hitzeschutz vor. Darin sollen zum Beispiel Förderprogramme des Bundes gebündelt, besser aufeinander abgestimmt, ergänzt und mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Außerdem will die SPD noch in dieser Wahlperiode eine Grundgesetzänderung auf den Weg bringen. Das Ziel, Klimaanpassung soll künftig eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen sein. Nur dann kann die Bundesregierung Städten und Gemeinden auch außerhalb einzelner Förderprogramme finanziell unter die Arme greifen. Der Koalitionspartner Union reagiert skeptisch auf den Vorschlag der SPD-Minister. Die Sozialdemokraten müssten ihre Forderungen erstmal präzisieren, sagt der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Klaus Mack. Konkret gehe es darum, zu klären, welche finanziellen Verpflichtungen der Bund damit eingehen würde. Umweltminister Schneider von der SPD fordert schon länger eine Grundgesetzänderung. Derzeit sind für Maßnahmen zur Klimaanpassung fast ausschließlich die Länder zuständig. Um das zu ändern, ist in Bundestag und Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit nötig.
Bayerns Innenminister Herrmann nennt es eine reine Notlösung. Aber weil wegen des Niedrigwassers so viele Güter zurzeit nicht per Schiff transportiert werden können, ist in Bayern seit diesem Wochenende das Sonntagsfahrverbot für Lkw vorübergehend aufgehoben. Wie viel hat man von der Aufhebung dieses Sonn- und Feiertagsfahrverbots gemerkt? Achim Schödel hat sich umgehört.
Die Autobahnraststätte Jura West im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Susanne Spalleck und ihr Mann kommen aus dem Saarland und machen gerade Brotzeitpause.
Wir fahren nach Passau, machen dort Urlaub eine Woche. Wir sind öfter in Passau, weil unsere Tochter auch dort studiert. Und ja, finden es auch schön in Bayern.
Dass auch in Bayern seit dem Wochenende das Fahrverbot für Lkw an Sonn- und Feiertagen aufgehoben ist, die Ladung von Schiffen transportieren, weiß Susanne Spalleck.
Haben wir mitbekommen, aber ich muss sagen, es wirkt sich eigentlich jetzt gar nicht aus. Also wir haben wenig LKWs jetzt unterwegs gesehen. Also bis jetzt läuft's gut.
Ist das eine einzelne Beobachtung oder werden wirklich noch nicht mehr LKW auch an Sonn- und Feiertagen eingesetzt? Innenminister Joachim Herrmann von der CSU ist maßgeblich für die Lockerung des Sonntagsfahrverbots verantwortlich. Zum Gespräch mit dem BR auf dem Rastplatz Aurach im Landkreis Ansbach reist er selbst mit dem Auto an.
Nach unseren Beobachtungen war gestern am Feiertag wie auch heute am Sonntag bislang kaum eine Erhöhung des Lkw-Aufkommens festzustellen, wenn dann nur in einem sehr bescheidenen Maß.
Woran das liegt, weiß Frank Huster. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Spedition und Logistik, DLSV. Er stellt fest, dass die aktuelle Lage eine große Herausforderung für Spediteure ist. Man braucht für eine Standardschiffsladung den Platz von 150 Lkw.
Das Auffangvolumen des LKWs am Wochenende ist äußerst begrenzt. Es dient der Flexibilität, aber zusätzlicher Laderaum wird dadurch nicht geschaffen werden können.
Damit mehr Güter auf die Straße kommen, bräuchte es zusätzliche Fahrzeuge und mehr Personal.
Die Pläne sind ja darauf ausgerichtet, dass während der Woche die Fahrzeuge voll ausgelastet sind. Deshalb sind Kapazitäten äußerst schwierig zu beschaffen.
Trotzdem findet er die Flexibilisierung hilfreich. Bayerns Innenminister Herrmann betont, dass es der Staatsregierung wichtig sei,
dass es jedenfalls nicht an dieser bürokratischen Schwelle scheitert, wenn zusätzliche Transporte notwendig sein sollten. Wenn das alles anders geregelt wird, ist das gut und dann entsteht ja auch keine zusätzliche Belastung auf den Straßen.
Bis auf Sachsen-Anhalt haben alle Bundesländer das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen zunächst bis Ende August vorübergehend gelockert. Wichtig wäre bis dahin ausreichend Regen und damit höhere Pegelstände.
Und noch kurz ein Blick ins südliche Afrika. In Simbabwe war am vergangenen Dienstag eine Fähre gekentert. Und wie sich nach und nach zeigt, ist die Katastrophe noch deutlich größer als zunächst angenommen. Nach dem Unglück auf dem Lake Kariba gehen Polizei und Behörden inzwischen von mindestens 72 Toten aus. Gleichzeitig wächst die Kritik an den Sicherheitsbedingungen und am Zustand der staatlichen Infrastruktur. Stefan Überbach.
Nach wie vor ist unklar, wie viele Menschen sich tatsächlich an Bord befunden haben. Offiziell war die Fähre für 90 Passagiere plus 5 Besatzungsmitglieder zugelassen. Die Behörden sprechen inzwischen von über 110 erwachsenen Fahrgästen. Dazu kommt eine unbekannte Zahl von Kindern, denn die können zum Teil ohne Ticket mitfahren und tauchen deshalb in den Passagierlisten nicht auf. Der Katastrophenschutz in der Provinz hat das Boot als stark überladen und technisch heruntergekommen bezeichnet. Nach Angaben von Überlebenden hatten Fahrgäste den Kapitän wegen der hohen Wellen und des starken Windes eindringlich gebeten, umzudrehen oder die Fahrt abzubrechen, allerdings vergeblich. Kurz darauf geriet die Fähre im östlichen Teil des Lake Kariba in Seenot und kenterte. Örtliche Medien berichten, am Unglückstag habe es Sicherheitswarnungen für Boote auf dem Stausee gegeben. Präsident Mnangagwa hat das Unglück inzwischen offiziell als Katastrophenfall eingestuft. In einer Mitteilung räumt er ernste Defizite in Simbabwes maritimen Sicherheitsstrukturen ein. Der Staatschef kündigte eine Überarbeitung der Sicherheitsstandards, eine Modernisierung der Flotte und einen Ersatz für die verunglückte Fähre an. Außerdem soll eine wichtige Straße saniert werden, die so marode ist, dass viele Menschen auf die Verbindung mit der Fähre angewiesen waren. Menschenrechtsorganisationen in Simbabwe fordern darüber hinaus eine unabhängige Untersuchung, klare Rechenschaftspflichten und konkrete Reformen. Die Untersuchung des Unglücks wurde von den Behörden bereits angekündigt. Sie soll klären, warum die Fähre trotz der Wetterwarnungen ausgelaufen ist, wie viele Menschen tatsächlich an Bord waren, ob Sicherheitsvorschriften verletzt wurden und wer dafür die Verantwortung trägt.